Bist du gerne oder warst du gerne in den Bergen unterwegs? Wer außer Andrea noch? Genau. Ah, sind weniger, aber okay. Ihr Paar, aber ihr anderen dürft auch zuhören. Gerne. Also, wenn ihr selbst gern in den Bergen unterwegs seid oder gewesen seid, dann wisst ihr, was ich meine, wenn ich von Gipfelglück spreche, oder? Also wenn du schon die Wanderung genießt, ne, auf der sich dir immer wieder so neue Perspektiven eröffnen, mal läufst du an so einem plätschernden Bach entlang, mal kommst du plötzlich an eine Blumenwiese, schattige Wälder, irgendwann lichtet sich dann der Wald, da gehst du über die Baumgrenze, dann wird es felsiger, dann wird es auch anstrengender, dann spürst du Muskeln, von deren Existenz du bis dahin gar nichts wusstest. Dafür kannst du dann aber auch über weite Strecken sehr weit gucken. Also in schöne Täler oder so in die Ferne auf eine wunderbare Bergkette oder so. Und dann kommst du irgendwann am Gipfelkreuz an. Du bist nur ganz aus der Puste, nimmst erstmal einen großen Schluck aus deiner Wasserflasche, das hast du dir auf den letzten Metern gespart. Und dann guckst du dich um und es ist jetzt, stell dir vor, es ist klares Wetter und du guckst dann so in die Weite, so einmal rundherum, hast eine sagenhafte Aussicht. Das ist Gipfelglück. Ein ganz besonderer Bergmoment. Und so ein Bergmoment, den kannst du natürlich nur dann wirklich erleben, wenn du in den Bergen unterwegs bist. So, aber im übertragenen Sinne, also bezogen auf unser Leben, in unserem normalen Leben können wir immer wieder so besondere Bergmomente erleben. Also wenn dich etwas besonders berührt, du vielleicht eine Begegnung hast, die dich ermutigt, die dir Orientierung gibt, die dir neue Hoffnung schenkt, wenn du, wenn Gott so plötzlich in dein Leben hineinspricht oder wenn ja, du einfach irgendwas erlebst mitten im Alltag, was dich so richtig in Hochstimmung versetzt. Ja, und wenn das dann was ist, was dein ganzen Leben so eine neue Richtung gibt und neuen Mut gibt, dann handelt es sich sehr wahrscheinlich sogar um ein überirdisches Gipfelglück. Und dieses überirdische Gipfelglück, das kannst du nur in der Begegnung mit dem lebendigen Gott wirklich erleben. Und in der Bibel ist immer wieder von solchen besonderen Bergmomenten die Rede. Also auch so von übernatürlichen Bergmomenten, die aber damit starten, dass Menschen erstmal auf einen natürlichen Berg raufgehen, um sich zurückzuziehen, um zu beten oder wie auch immer. Also da steigen Menschen auf einen Berg hinauf und Gott begegnet ihnen da oben auf ganz eindrucksvolle Weise, kommt ihnen besonders nah, schenkt ihnen neue Einsichten und Aussichten, zeigt seine Macht und Herrlichkeit. Mose zum Beispiel, der verbringt ja 40 Tage und 40 Nächte auf dem Sinai und empfängt da das Gesetz. Ne? Und ich nehme an, also ich gehe wirklich davon aus, diese 40 Tage und 40 Nächte, das ist eine ganz intensive Zeit, die Mose da mit Gott verbringt. Dort oben auf dem Berg, da empfängt er eben die Gesetzestafeln, die er dann dem Volk bringt. Bevor Mose stirbt, wird auch nochmal so ein ganz besonderer Bergmoment erzählt. Da steigt Mose auf den Berg Nebo und von dort hat er einen sagenhaften Ausblick auf das ganze Land der Verheißung. Mose selbst darf ja nicht mehr mit hinein, aber Gott gönnt ihm diesen Ausblick, dass er das wirklich sieht, dass er das Volk bis an dieses Ziel herangeführt hat. Und da heißt es in, weiß ich nicht wo, was ist das denn jetzt hier? Achso, genau, dann jetzt drücke ich auf vorwärts. guck mal, kommst geflogen. Genau. Und da sagt Gott, dies ist das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob für ihre Nachkommen versprochen habe. Du wirst nicht hineingehen, aber ich wollte, dass du es mit eigenen Augen siehst. Also Gott gönnt Mose diesen besonderen Bergmoment. In der Dienstzeit des Propheten Elia, da gibt es auch so ein besonderes Bergerlebnis. Elia wird ja von Gott zu Ahab gesandt. Ahab ist König von Israel, also Nordreich im geteilten Israel. Und mehr als alle seine Vorgänger, heißt es in der Bibel, tut Ahab, was böse war in den Augen des Herrn. Und Ahab heiratet dann Isebel, eine brandgefährliche Frau, eine fanatische Anhängerin des Baalskultes. Und im Auftrag Gottes legt Elia sich dann ja mit 450 Baalspropheten an und trägt den Sieg davon auf den Berg Karmel. Und das ganze Volk soll auch auf den Karmel kommen. Und vor den Augen des versammelten Volkes zeigt Gott, dass er der einzig wahre Gott ist, zeigt seine Macht und Herrlichkeit. Und es gibt noch viele andere Bergmomente in der Bibel. Also vielleicht macht ihr das mal, nehmt euch mal die Bibel vor. Wenn sowieso nicht gut draußen zu sein ist, ne, dann bleibt schön in der schattigen Wohnung. Was macht man da so? Schnappt euch eure Bibel und guckt mal nach besonderen Bergmomenten. Das ist wirklich total interessant. Und ich möchte mir mit euch heute auch einen eben besonderen Bergmoment anschauen im Neuen Testament. Und dieser Bergmoment, das ist von den Besonderen noch ein ganz besonders besonderer. Also für Petrus, Jakobus und Johannes, die dabei sind, sowieso. Sie werden dieses überirdische Gipfelglück, das sie an diesem Tag erleben, ihr Leben lang nicht mehr vergessen. Aber eben auch für die Gemeinde Jesu heute ist dieser Bergmoment äußerst bedeutsam. Und ich lese den Bericht, wie er im Evangelium nach Lukas in Kapitel 9 geschildert ist, nach der neuen Genfer Übersetzung. Und ich gehe da so ein bisschen Vers für Vers, also so abschnittsweise vor. Und wir starten mit Vers 28. Etwa 8 Tage, nachdem Jesus das gesagt hatte, nahm er Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten. Also die 12 Jünger, die sind zu diesem Zeitpunkt schon eine ganze Weile mit Jesus unterwegs. Sie hören, was er sagt. Sie sehen, wie er Menschen begegnet, wie er Menschen heilt und befreit. Sie erleben wirklich Wunder mit Jesus. Sie werden auch von Jesus schon mit einbezogen. Sehr eindrücklich ist für sie die Erfahrung, als Jesus ihnen Kraft und Vollmacht gibt und sie dann in die Städte und Dörfer ringsumher schickt, je zu zweit, Jesus selbst kommt nicht mit, und sie sollen dort Gottes Reich verkünden, sollen auch Menschen heilen und von Dämonen befreien, und sie kommen ganz begeistert wieder zu Jesus zurück und erzählen, was Gott alles durch sie getan hat. Oder auch, als sie auf Jesu Geheiß 5 Brote und 2 Fische an 5000 Männer und ihre Familien verteilen. Alle werden satt und am Schluss bleiben noch 12 Körbe voll übrig. Und dann der Höhepunkt. Die Jünger erkennen, Jesus, dieser Rabbi, mit dem wir unterwegs sind, dass er ist der Messias. Der Christus, der von Gott gesandte Retter, das ist ein wahnsinnig bewegender Bergmoment, ein Gipfelmoment. Und direkt danach Talfahrt, aber rasant, weil Jesus spricht seinen Jüngern gegenüber dann das erste Mal davon, dass er leiden wird und dass er viel leiden wird, dass er angegriffen wird, verleumdet, verfolgt, dass er missachtet wird, dass er schließlich hingerichtet wird. Dass er am dritten Tag auferstehen wird, das sagt er ihnen auch. Aber ob die Jünger das hören in der Situation? Also ehrlich, die Sache mit dem Leiden, die klingt gar nicht gut. Und das ist auch sicherlich nicht das, was sie von Jesus erwarten und sich erhoffen. Und dann wendet Jesus sich an die gesamte Volksmenge, die sich da wieder mal versammelt hat, um Jesus zu hören. Und Jesus stellt klar, wenn du mir nachfolgst, dann kostet dich das alles. Weil du kannst nicht mich dein Herr nennen und gleichzeitig dein Leben nach deinen eigenen Vorstellungen und Ideen weiterführen. Weil entweder hängst du dich an das, was du hast, oder an das, was du dir vom Leben erträumst, oder du hängst dich an mich. Ganz. Weil so ein bisschen Nachfolge, das geht nicht. Und das ist schon harte Kost. Aber Jesus mutet Menschen die Wahrheit zu, weil ihm geht es ja nicht um einen möglichst werbewirksamen Kundenfang. Ja, wo letztendlich egal ist, ob du wirklich dabei bleibst, ob du wirklich mit deinem Herzen dabei bist, weil Hauptsache die Zahlen stimmen. Jesus aber verkauft dir keine Idee, sondern er schenkt dir echtes Leben in Ewigkeit. Und am Schluss sagt Jesus in Lukas 9, 27, ich sage euch aber in Wahrheit, es sind einige unter denen, die hier heute stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes, also Gottes Königsherrschaft, seine Wirklichkeit in dieser Welt gesehen haben. Das ist das, was er zuletzt sagt. Und dann heißt es, etwa 8 Tage nach diesen Worten, also eine Woche nach diesen Worten, steigt Jesus auf einen Berg, um zu beten. Und Petrus, Johannes und Jakobus nimmt er mit. Und diese drei hat er ja auch schon mitgenommen an dem Tag, als er die Tochter des Jairus von den Toten auferweckt. Ne, da geht er ja in dieses Zimmer, wo das Mädchen liegt und nur Petrus, Jakobus und Johannes dürfen mit ihm da reingehen und diesen besonderen Bergmoment mit ihm teilen. Und jetzt sind sie eben wieder dabei. Und Jesus betet. Genau. Und dann heißt es in Vers 29, während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes und seine Kleider wurden strahlend weiß. Also die Rede ist von einem überwältigenden Glanz, einem absolut reinen Weiß, 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 weiß. Also so ein Weiß, das so mit menschlichen Mitteln überhaupt nicht hinkriegst, nicht mit dem weißen Riesen, nicht mit dem stärksten Bleichmittel überhaupt. Dieser Glanz und dieses strahlende Weiß, das da von Jesus ausstrahlt, das ist nicht von dieser Welt. Jesu Aussehen verändert sich, während er betet. In Kontakt mit dem Vater im Himmel. Während er eintritt in die himmlische Welt und sich darin bewegt. Jesus ist immer noch sichtbar auf dem Berg, aber gleichzeitig ist er im Thronsaal des Vaters, in der unsichtbaren Welt, die unseren natürlichen Augen verborgen ist, aber die absolut real ist. Und als Jesus mit seinen drei Freunden auf den Berg hinaufsteigt, da sieht er ganz normal aus, also wie ein ganz normaler Mensch, wie Petrus, Jakobus und Johannes auch. Aber während er dann betet, wirkt er eben plötzlich ganz durchscheinend, voller Licht und Klarheit und das strahlt aus seinem Inneren heraus. Ein helles Leuchten. Und das ist die Herrlichkeit Gottes, die der Vater auf seinen Sohn legt und sie manifestiert sich, während Jesus betet, in diesem übernatürlichen Glanz, der ungehindert aus Jesus herausstrahlt, durch ihn quasi, durch seinen Körper hindurchstrahlt. Und Ähnliches wird auch mal von Mose berichtet. Also nicht so umfassend wie bei Jesus, aber auch sehr eindrucksvoll. Im Gegensatz zu Jesus ist Mose ja nicht Gott und Mensch, sondern er ist ausschließlich Mensch. Wenn auch ein Mensch mit einer besonderen Beziehung zu Gott, besonders wenn wir bedenken, dass Mose ja im alten Bund gelebt hat. Und da hat er eine besonders enge Beziehung zu Gott und es heißt, Gott spricht mit Mose wie ein Mensch mit seinem Freund, heißt es in 2. Mose 33, Vers 11. Und was passiert bei Mose? Sein Gesicht leuchtet. Und das mit dem leuchtenden Gesicht, das fängt an, als Mose die Gesetzestafeln empfängt und dann wieder vom Berg hinunterkommt. Also er kommt vom Berg runter und auf seinem Gesicht liegt dieser strahlende Glanz. Und Mose selbst merkt das ja überhaupt nicht, aber die anderen sehen es. Ja, und das ist denen nicht geheuer und sie fürchten sich und treten erstmal einen Schritt zurück. Und Mose gibt ja dann dem Volk die Anweisung Gottes weiter und anschließend verhüllt er sein Gesicht mit einem Tuch. Und dieses Leuchten in seinem Gesicht, das bleibt. Und Mose macht das von da ab immer so. Also wenn er in das Zelt der Begegnung geht, um mit dem Herrn zu reden, dann nimmt er dieses Tuch ab und er lässt es ab, wenn er rauskommt, während er dem Volk weitergibt, was Gott ihm aufträgt. Und alle können dieses Leuchten in seinem Gesicht sehen. Und dann zieht er wieder dieses Tuch drüber und legt es erst wieder ab, wenn er nächste Mal ins Zelt der Begegnung geht, um eben wieder mit Gott zu sprechen. Und hier zeigt Gott schon im alten Bund an einem Menschen, an diesem Leuchten in Mose Gesicht, sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Und wir sehen, wie Gottes Gegenwart und das Gespräch mit ihm Menschen verwandelt. Kommen wir zurück zu dem Berg. Genau. Da kommt es jetzt zu einem außergewöhnlichen Gipfeltreffen, Verse 30 und 31. Auf einmal erschienen zwei Männer im himmlischen Glanz und redeten mit Jesus. Es waren Mose und Elia. Sie sprachen mit ihm über das Ende, das ihm in Jerusalem bevorstand und wie sich damit sein Auftrag erfüllen würde. Die Himmelswelt verbindet sich mit Jesus auf der Erde. Zwei Männer in himmlischem Glanz treten an Jesus heran und das sind Mose und Elia. Und Mose und Elia, das sind wirklich zwei Schlüsselfiguren im Alten Testament. Mose, der Freund Gottes mit dem außergewöhnlichen XXL-Auftrag und durch ihn befreit Gott das Volk aus der Sklaverei in Ägypten und durch Mose gibt Gott seinem Volk auch das Gesetz. Und Elia ist einer der größten Propheten. Und sein Name bedeutet, Jahwe ist mein Gott. Und genau so lebt Elia auch. Also wie auch Mose hat auch Elia eine ganz enge und vertrauensvolle Beziehung zu Gott. Genau, also diese ganze Beziehung ist wirklich, dieser beiden Männer ist wirklich absolut vom Vertrauen zu Gott geprägt. Elia lebt im 9. Jahrhundert vor Christus und der Baalskult mit seinen furchtbaren Ritualen, der boomt und der breitet sich aus, auch im Volk Gottes. Sie übernehmen das. Und Elias Botschaft im Auftrag Gottes ist jetzt, hört auf damit! Wendet euch wieder eurem Herrn zu, dem einzig wahren Gott. Haltet euch an das, was er euch sagt. Betet ihn allein an. Und Mose und Elia, die erfüllen beide ihren Auftrag in dieser Welt und beide verlassen diese Welt auf, ja, schon so ein bisschen außergewöhnlichere Art und Weise. Als Mose stirbt, da heißt es in der Bibel, er ist 120 Jahre alt und seine Lebenskraft ist ungebrochen. Also Mose ist wirklich kerngesund, voller Saft und Kraft. Seine Augen sind genauso gut, wie sie immer schon waren. Er braucht kein Hörgerät, keine Gehhilfe, also absolut nichts. Der ist fit wie ein Turnschuh. Und dann stirbt er, weil er darf ja nicht mehr ins gelobte Land mit hinein. Und dann heißt es in 5. Mose 34, dass Moses Leichnam von Gott selbst begraben wird und kein Mensch hat je erfahren, wo dieses Grab ist. Und Elia, der stirbt gar nicht. Also Elia wird von Gott entrückt. Gott holt Elia mitten aus dem Leben heraus zu sich, in die himmlische Welt hinein. Und Elisa, der ja Elias Nachfolger als Prophet ist, der ist mit dabei. Der wird Augenzeuge dieses absolut wundersamen Ereignisses. Also Mose und Elia, zwei Diener des alten Bundes, die kommen jetzt zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes. Und Jesus, der diesen Bund bald einsetzen und mit seinem Blut besiegeln wird. Und jetzt kommen Mose und Elia und reden mit ihm über das, was kommt. Über, hier in der Übersetzung heißt es sein Ende, in anderen Bibelübersetzungen heißt es sein Ausgang. Ursprünglich habe ich gelesen, steht da den Exodus, ist ja auch interessant, ne? Da haben wir dann wieder diese Parallele zum Alten Testament. Also sie sprechen mit Jesus über seinen Leidensweg, über sein Sterben am Kreuz, über seine Auferstehung, über darüber, dass er wieder zum Vater gehen wird und wie sich durch all das, was er tut, indem er seinen Auftrag erfüllt, wie da der neue Bund in Existenz kommt. Und ich denke, eine Wahnsinnsstärkung für Jesus, an dieser Stelle seines Weges, wie viel Trost und Ermutigung mag er daraus ziehen. Mose als Repräsentant des Gesetzes und Elia als Repräsentant der alttestamentlichen Propheten. Und die beiden begegnen jetzt Jesus, der ja den alten Bund in allem erfüllt hat. Und Jesus ist der Mittler, er ist der Garant eines neuen Bundes, eines Gnadenbundes. Und das ist wirklich ein absolut außergewöhnliches Gipfeltreffen. Und Petrus, Jakobus und Johannes, die werden jetzt, die werden jetzt Augenzeugen dieses Gipfeltreffens. Also sie dürfen die Herrlichkeit Jesu jetzt mit eigenen Augen sehen. Dieses Licht, das das ganze Geschehen umstrahlt, diesen wunderbaren Glanz. Sie sehen Mose und Elia und sie erkennen sie offensichtlich auch sofort als Mose und Elia. Also sie haben sie ja zu ihren Lebzeiten jetzt natürlich noch nicht gesehen. Die haben ja weit vor ihnen gelebt, aber sie wissen natürlich von Mose und Elia und Jesus stellt sie jetzt nicht vor, aber sie erkennen sie. Also sie wissen zweifelsfrei, das sind Mose und Elia. Und das alles, nachdem sie aufwachen, denn erst einmal schlafen sie. Der Schlaf hatte Petrus und seine Gefährten überwältigt. Als sie aufwachten, sahen sie Jesus in seinem himmlischen Glanz und die beiden Männer, die bei ihm standen. Als diese im Begriff waren, von ihm wegzugehen, sagte Petrus zu Jesus: Meister, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Doch Petrus wusste selbst nicht, was er da sagte. Also was die drei, also Petrus, Jakobus und Johannes, an diesem Tag noch nicht wissen, es wird ihnen noch einmal passieren, dass sie in einem ganz entscheidenden Moment einschlafen. In Gethsemane, in der Nacht der Verhaftung, als Jesus die drei noch mal ein Stück weiter mit in den Garten hineinnimmt und sie bittet, dass sie mit ihm wachen und mit ihm beten, während er fast unter der Last seines Auftrags zerbricht. Aber da schlafen sie ein, während Jesus unter Blut, Schweiß und Tränen seinen Willen, dem Willen seines Vaters unterordnet. In Gethsemane weckt Jesus sie auf. Zweimal, die schlafen ja mehrmals ein. Aber hier, an diesem Tag, wachen sie so auf. Also da weckt Jesus sie nicht, sie wachen einfach auf. Und dann erleben sie diesen grandiosen Bergmoment. Das ist überwältigend. Das ist spektakulär und wunderschön. Vor einigen Stunden unten noch hatte Jesus von seinem Leiden gesprochen. Und jetzt erleben sie dieses überirdische Gipfelglück. Und am liebsten würden sie diesen Moment festhalten, für immer Hütten bauen. Da oben auf dem Berg mit deutlichem Abstand zum Tal, in dieser himmlischen Atmosphäre, da ist gut sein. Kann man verstehen, dass sie gern noch bleiben möchten, oder? Aber sie müssen wieder runter ins Tal. Sie dürfen diesen stärkenden Bergmoment erleben, diesen überirdischen Bergmoment, dieses überirdische Gipfelglück. Jesus gönnt ihnen das von Herzen, er nimmt sie ja selbst mit rauf auf den Berg. Aber irgendwann müssen sie halt wieder runter vom Berg. Also in das normale Leben, mit all dem, was da schon wieder an Herausforderungen auf sie wartet. Das macht aber überhaupt nichts. Weil Jesus schickt sie ja nicht alleine runter, er geht ja mit ihnen. An diesem Tag noch in menschlicher Gestalt, später dann in der Gestalt des Heiligen Geistes, der die Jünger lehrt, der sie leitet, der sie unterstützt, bevollmächtigt, tiefer in die Beziehung zu Jesus hineinführt. Jünger Jesu sind nie allein. Jesus ist immer da, in ihnen, damals wie heute, durch seinen Geist. Und in diesen Bergmomenten des überirdischen Gipfelglücks, aber ganz genauso im ganz normalen Alltag mit all seinen Herausforderungen und auch in den Krisenzeiten, wenn es durch ganz tiefe Täler geht, Jesus ist da, immer. Und er gönnt uns wirklich diese besonderen Gottesbegegnungen, die so prägend und ermutigend für unser Leben sind. Er gönnt sie uns von Herzen und wir nehmen diese Highlights, diese besonderen Momente hoffentlich tief in unser Herz auf und bewahren sie dort. Aber Jesus will uns genauso in unserem ganz normalen Alltag begegnen und erfüllen und wir lassen uns hoffentlich auch dann darauf ein. Bevor es wieder runtergeht, vom Berg geschieht noch Folgendes. Ich lese noch die letzten Verse 34 bis 36. Während er, also Petrus, noch redete, die Sache mit den Hütten, also während er noch redete, kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Als die Wolke sie ganz einhüllte, fürchteten sich die Jünger. Und aus der Wolke sprach eine Stimme: Dies ist mein Sohn, mein Auserwählter, auf ihn sollt ihr hören. Als die Stimme aufgehört hatte zu reden, war nur noch Jesus da. Die Jünger schwiegen über das, was sie erlebt hatten. Sie erzählten in jener Zeit niemand etwas davon. Plötzlich ist da diese Wolke und das ist keine natürliche Wolke, sondern eine übernatürliche, also keine Regenwolke, keine Schönwetterwolke, sondern das ist die Wolke der Gegenwart Gottes. Und mich erinnert das sofort an diese Wolke in der Wüste, als das Volk Israel in der Wüste unterwegs war. Und Petrus, Jakobus und Johannes, davon können wir ausgehen, denken auch sofort an diese Wolke, weil sie kennen ja die Geschichte. In der Wüste bedeckt ja die Wolke das Zelt Gottes, das Heiligtum, von dem Tag an, als es aufgestellt wird. Und die Wolke bleibt auf dem Heiligtum, solange das Volk lagern soll. Und wenn es Zeit wird zum Aufbruch, dann erhebt sich die Wolke und bewegt sich voran. Und sie können dann folgen. Ja, also die Wolke leitet sie. Und damit man sie auch im Dunkeln sehen kann, leuchtet sie in der Nacht wie ein Feuer. Und diese Wolke ist immer da, sichtbar, und in der Wolke ist Gott. Und aus dieser Wolke heraus spricht Gott dann auch in nochmal sehr eindrucksvoll in einer Situation, ich weiß nicht, ob ihr die vor Augen habt, da gab es ja diese Situation, dass Miriam und Aaron sich gegen Mose auflehnen und ihn als Leiter in Frage stellen. Ich weiß nicht, ob ihr das noch so präsent habt, diese Geschichte. Also sie lehnen sich gegen Mose auf und sagen, ja, das kommt vielleicht gar nicht von Gott, du spielst dich hier auf als Leiter und so. Und dann greift Gott persönlich ein. Also er befiehlt den Dreien, dass sie zum Zelt der Begegnung kommen, und dann stellt Gott sich selbst in dieser Wolkensäule an den Eingang des Zeltes. Und er spricht aus der Wolke heraus zu Aaron und Miriam und sagt, hört mir gut zu. Wenn ich, der Herr, euch einen Propheten sende, dann offenbare ich mich ihm durch Visionen und rede mit ihm durch Träume. Aber mit Mose halte ich es anders. Er ist mein treuer Diener und ihm habe ich mein ganzes Volk anvertraut. Mit ihm rede ich direkt, wie ein Mensch zu einem anderen, mit verständlichen Worten und nicht in Rätseln. Ja, er darf sogar meine Gestalt sehen. Wie könnt ihr es wagen, meinen Diener Mose so anzugreifen? Das ist sehr eindrucksvoll, oder? Und sehr klar. Und zu Petrus, Jakobus und Johannes spricht Gott an diesem Tag auch aus der Wolke und bestätigt auf diese Weise nochmal das, was sie schon erkannt haben vorher, nämlich dass Jesus der Messias ist, und bringt das aber nochmal ganz deutlich auf den Punkt. Und sie können es wirklich aus seinem Mund nochmal ganz deutlich hören. Also er spricht eben aus dieser Wolke und er sagt ihnen, wie das Volk eben damals auf Mose hören sollte, sagt er Petrus, Jakobus und Johannes gegenüber, stellt er sich ganz klar zu Jesus, seinen auserwählten Sohn, und er sagt, auf ihn sollt ihr hören. Als Jesus getauft wurde, da hat Gott auch gesprochen, eine Stimme aus dem Himmel, und hat gesagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich mein Wohlgefallen gefunden. Jetzt spricht er den Jüngern gegenüber von Jesus als seinem Sohn und seinem Auserwählten. Und hier wird gerade in dieser Begegnung mit Mose und Elia, diesen Figuren, diesen alttestamentlichen Gottesmännern, wird nochmal der Unterschied deutlich. Also auch Mose und Elia sind ja von Gott erwählt. Aber Jesu Erwählung ist nochmal eine ganz besondere. Jesus als der Sohn ist zum Erbe erwählt. Und Mose und Elia als Diener Gottes verkünden, was Gott ihnen aufträgt. Und das verkünden sie eben als Diener Gottes. Jesus spricht als Sohn und Gebieter. Also er spricht in göttlicher Vollmacht. Und wie die Jünger damals, sollen auch wir auf ihn hören und ihm gehorchen. Und durch den Heiligen Geist können wir das ja auch. Dies ist mein Sohn, mein Auserwählter. Auf ihn sollt ihr hören. Ja, und plötzlich ist Jesus wieder allein da. Aber die drei Jünger, die stehen noch ganz unter dem Eindruck dieses überirdischen Geschehens. Ja, all dessen, was sie da soeben erlebt haben. Im Matthäus- und Markus-Evangelium wird diese Geschichte auch berichtet. Und da heißt es, Jesus verbietet seinen Jüngern, vorerst über das zu sprechen, und sie sollen erst darüber sprechen, wenn er gestorben und auferstanden ist. Lukas erwähnt das nicht, also dieses Redeverbot durch Jesus. Es scheint ihm wohl nicht so wichtig zu sein, weil die Jünger sowieso noch sprachlos sind. Ja, noch haben sie ja überhaupt gar keine Worte für das, was sie da soeben erlebt haben. Aber sie werden diesen besonderen Bergmoment nie mehr vergessen. Das wird ihr ganzes weitere Leben prägen. Und später dann werden sie auch sprachfähig als glaubwürdige Augenzeugen, die erfüllt und geleitet vom Heiligen Geist vollmächtig und voller Freude die wunderbare Botschaft von Jesus Christus verkünden und in die Welt tragen. Jesus ist dann ja nicht mehr als Mensch bei ihnen, aber im Geist sind sie enger mit ihrem Herrn verbunden als je zuvor und mit ihm unterwegs. Und genauso eng, auf diese Weise will Jesus auch mit uns, mit seiner Gemeinde heute unterwegs sein. Wir leben in spannenden Zeiten. Wir leben im neuen Bund. Wir dürfen gerechtfertigt sein durch Jesus Christus, in ihm erfüllt mit dem Heiligen Geist. In Jesus haben wir freien Zugang zum Vater jederzeit. Wir dürfen aus seiner Fülle leben. Wir dürfen uns in Gottes Welt bewegen, jetzt schon, die unseren natürlichen Augen jetzt noch verborgen ist. Aber im Glauben haben wir eben jetzt schon Zugang. Gott lässt sich finden, oben auf dem Berg, genauso wie unten im Tal. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, danke für deine Liebe, mit der du uns überschüttest, die du uns entgegenbringst. Danke, Jesus, dass du dich selbst gegeben hast, damit wir mit dir leben dürfen, frei von Schuld, gerecht gesprochen in dir, dass wir durch den Heiligen Geist mit dir verbunden sind, dass wir Zugang haben zu dem, was du uns zur Verfügung stellst. Und lass es ganz tief in unsere Herzen einsinken. Danke, Jesus, dass du uns verstehst in allem, dass du aber auch möchtest, dass wir dich verstehen, dass wir auf das hören, was du sagst, dass wir es uns zu Herzen nehmen, dass wir uns mit hineinnehmen lassen in all das, wie wir schon hier und jetzt mit dir leben können. Danke, dass du uns schon jetzt Zugang zu deinem Reich verschaffst und dass du uns echtes Leben schenkst in dieser Welt und weit darüber hinaus. Lass diese Hoffnung und diese Freude wirklich tief in unsere Herzen einsinken und aus uns herausstrahlen auf die Menschen um uns her. Wir wollen eng mit dir verbunden bleiben und du sagst uns immer wieder, bleibt in mir, wie ich in euch bleibe, weil verbunden mit dir sind wir sicher aufgehoben, wie es sicherer überhaupt gar nicht geht, in jeder Situation, und wir haben freien Zugang. Oh, danke so von Herzen dafür. Lass uns das niemals vergessen und dass wir ja, auf diese Weise eben diese besonderen Bergmomente mit dir erleben und wahrnehmen und in unseren Herzen bewahren, aber auch unseren Alltag mit dir gestalten, dich dort auch wahrnehmen, deine Nähe auch von uns aus suchen, dass wir offen sind für alles, was du durch deinen Geist an und durch uns tun willst. Dir gebührt unser Lob heute und für alle Zeit. Amen.